muss denn das Schwert nun entscheiden? Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Rotz. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden.
Das war der deutsche Kaiser Wilhelm II., der da eben zu seinem Volk gesprochen hat. Die Aufnahme ist vom 6. August 1914 und gilt als historisches Dokument. Warum? Weil der Kaiser die Deutschen darin zum Krieg aufruft und damit der Erste Weltkrieg seinen Lauf nimmt. Natürlich ist der Kaiser nicht eines Morgens aufgewacht und hat beschlossen, heute ziehen wir in den Krieg. Das Ganze hatte eine Vorgeschichte. Und die beginnt ein paar Wochen zuvor, in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo. In Bosnien sind viele Menschen mit ihrem Leben damals unzufrieden. Ihr Land ist unfrei, besetzt, von der Weltmacht Österreich-Ungarn. Und die zeigt sich nicht immer von ihrer besten Seite. Viele Bosnier träumen von der Unabhängigkeit. Auch Gavrilo Princip. Er ist bosnischer Serbe und wünscht sich ein großserbisches Reich. Gerade mal 19 Jahre ist er alt, als er gemeinsam mit seinen Freunden einen folgenschweren Plan ausheckt.
Hör zu! Wenn der österreichische Thronfolger unsere Hauptstadt besucht, muss es passieren! Wir müssen diese Besetzer ein für alle Mal ausschalten. Ihr wisst, was ich damit meine.
Nicht ganz.
Franz Ferdinand muss sterben.
Du meinst, ein Attentat?
Genau. Und wer dafür zu feige ist, der sollte jetzt gehen.
Aber Gavrilo, das ist doch Wahnsinn. Die werden uns doch auf jeden Fall schnappen.
Dazu werden sie gar nicht mehr kommen. Egal, wem von uns der Anschlag gelingt, der tötet sich anschließend selbst, damit er die anderen nicht mehr verraten kann. Also, wer ist dabei?
Wie viele damals gegangen sind, wissen wir nicht. Aber einige blieben und die waren fest entschlossen. Der erste Anschlag misslingt. Die Bombe verletzt einen anderen Mann. Aber das Schicksal gibt den Attentätern eine zweite Chance.
Als Franz Ferdinand den verletzten Mann im Krankenhaus besuchen wollte, ist er über eine Brücke gefahren. Der Fahrer musste kurz stoppen. Gavrilo Princip stand an der Ecke dieser Brücke, hat den Thronfolger gesehen, hat seine Pistole gezückt und hat auf ihn und auf seine Ehefrau geschossen.
Diese zwei Schüsse verändern die Welt. Denn jetzt geht es Schlag auf Schlag, erklärt Brigitte Vogel vom Deutschen Historischen Museum in Berlin.
Dann hat Österreich-Ungarn Serbien aufgefordert, die Attentäter zu verfolgen und zu bestrafen und hat Serbien ein Ultimatum gestellt. Serbien hat dieses Ultimatum verstreichen lassen. Daraufhin hat Österreich-Ungarn Serbien den Krieg erklärt.
Daraufhin, weil Serbien mit Russland und auch Frankreich alliiert war, haben die Österreich-Ungarn auch den Krieg erklärt. Und Österreich-Ungarn, die mit Deutschland alliiert waren, dann haben sie auch den Krieg erklärt. Und England ist dann später noch dazugekommen und dann auch noch Amerika.
Am Ende waren mehr als 40 Länder in den Krieg verwickelt. Eine fatale Kettenreaktion, denn in Europa waren quasi alle großen Staaten in Bündnisse verstrickt. Wurde einer der Bündnispartner angegriffen, standen ihm die anderen zur Seite. Und so wurde aus einem Attentat schließlich ein Weltkrieg. Es klingt verrückt, aber als der Kaiser die Deutschen schließlich zum Krieg aufruft, bricht in den Straßen Jubel los. Zigtausende junge Männer wollen freiwillig an die Front kämpfen für ihr Vaterland.
Karl, hier endlich! Deine Einberufung! Ich bin ja so stolz auf dich.
Ich gucke gleich mal, ob deine alte Uniform noch passt.
Mama, ich will auch in den Krieg!
Du bist aber noch ein bisschen zu klein für das Soldatenleben.
Aber ich bin doch schon 10.
Ja eben. Ein paar Jahre musst du schon noch warten. Jetzt geht erstmal der Papa in den Krieg und verhaut die Franzosen.
Hab ich mich da eben verhört? Das kann doch nicht sein. Freude, weil der Mann in den Krieg muss? Was ist denn mit denen los?
Sie haben halt schon ganz früh gelernt, als Kind schon, wie toll es ist, Soldat zu werden.
Sie haben also nicht an den Horror des Krieges gedacht, sie haben eher an den Heldentod, an Heldentaten gedacht.
Also vielleicht dachten sie auch, dass sie, wenn sie sterben, dass sie dann als Held sterben und in die Geschichte eingehen.
Ganz sicher jedenfalls ahnten sie nicht im Entferntesten, was auf sie zukommen sollte an der Front. Und wie viele von ihnen nie zurückkommen würden.
So, da ist sie. Deine Uniform. Tadellos.
Darf ich die mal anziehen?
Oh, das fehlt noch. Machst am Ende noch einen Fleck drauf. Auf den schönen Stoff. Dein Vater soll doch ordentlich aussehen, wenn er mit den anderen Soldaten ausrückt.
Das ist gemein. Papa, wann darf ich in den Krieg?
Das nächste Mal, mein kleiner Soldat. Dieser hier wird ruckzuck vorbei sein. Unsere Generäle haben alles genau bedacht. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Ihr werdet sehen, Weihnachten bin ich wieder da. Und dann feiern wir den deutschen Sieg mit französischem Champagner.
Diese große Begeisterung, ich kann sowas nicht verstehen. Aber ich sage auch immer wieder zu den Besuchern und gerade auch zu Kindern, es wird ja auch gerne so erzählt, ja, alle waren begeistert. Aber die Fotos, die zeigen natürlich nur die Begeisterten. Die, die zu Hause saßen, also gerade die Mütter oder die Ehefrauen, die geweint haben, die wird man natürlich nicht auf einem Foto zeigen.
In den Klassenzimmern werden jetzt Landkarten aufgehängt, auf denen mit roten Fähnchen die Kampflinien abgesteckt werden. Noch träumen die Deutschen von einem Blitzkrieg. Erst will man die Franzosen im Westen besiegen, dann die Russen im Osten. Und tatsächlich, in den ersten Wochen haben die Kinder immer wieder siegfrei, weil wichtige Schlachten gewonnen werden. Doch bald ist Schluss mit den Siegen und auch Franz' Vater kann sein Versprechen nicht halten.
Franz, gib mir mal die Strümpfe und den Schal rüber. Die schicken wir Papa mit der Feldpost an die Front. Der soll am Weihnachtsfest nicht auch noch frieren müssen. Der hat doch gar keine Wintersachen mitgenommen, als sie im Sommer losgestürmt sind. Ach, und guck mal bei Marie nach dem kleinen Weihnachtsbäumchen für die Puppenstube. Den geben wir auch noch mit ins Paket.
Ich würde meinem Verwandten dann irgendwie ein vierblättliches Kleeblatt mitbringen.
Manche haben auch ein Foto ihren Geliebten mitgegeben. Und das haben sie vor dem Kampf immer noch mal gestreichelt oder sich angeschaut. Und dann haben sie es eingesteckt und sind in den Kampf.
Eigentlich sind Schlachtfelder nicht die richtigen Orte für Weihnachtswunder. Aber irgendwo an der deutsch-französischen Front erlebt Franz' Vater trotzdem eins. Als nämlich die Franzosen Weihnachtsmusik auf der deutschen Seite hören, wird eine Kampfpause ausgehandelt und die Feinde feiern zusammen. Danach gehen sie zurück in ihre Stellungen und schießen wieder aufeinander. Inzwischen ist jedem Soldaten klar, dass dieser Krieg noch lange dauern wird und dass er sehr viel grausamer ist als alle Kriege zuvor. Zum ersten Mal in der Geschichte wird mit Panzern gekämpft und mit Maschinengewehren.
Das Maschinengewehr war zum Beispiel die MG0815. Das kommt von dem Herstellungsjahr 1908 und vom Weiterentwicklungsjahr 1915.
Ein Maschinengewehr, mit dem konnte man 450 Schüsse abgeben in einer Minute. Und das heißt, die heranstürmenden jungen Männer wurden einfach niedergemäht.
Zigtausend Soldaten sterben. Die Totenlisten werden immer länger. Um den Gewehrsalven nicht schutzlos ausgeliefert zu sein, muss man sich etwas einfallen lassen. Am besten sich irgendwie unsichtbar machen oder im Erdboden versinken. Und genau das tun die Soldaten auch. Sie graben. Kilometerlange Gräben werden ausgebuddelt entlang der belgisch-französischen Frontlinie.
Die Deutschen hatten ihre Schützengräben komplett ausgebaut. Man war halt da auch tagelang drin, hat geschossen. Und es wurden auch immer wieder Teile der Armee vorgeschickt, um reinzugehen und Leute umzumessern sozusagen. Also quasi Selbstmord.
Eng und dreckig war es in den Schützengräben. Ein Leben wie ein Maulwurf. Immer unter der Erde, damit der Gegner einen nicht erschießen konnte. Es entstanden quasi in die Erde gegrabene Dörfer. Die verschiedenen Gräben und Abzweigungen hatten sogar Straßennamen. So, als wäre es ganz normal, mitten im Krieg zu leben. unter der Erde und mit der ständigen Angst vor dem Tod, die einen bis in die Träume verfolgte.
Liebe Eltern, ich bin voller Furcht, seit ich im Traum den Tod geküsst habe. Ich lag in einem Schloss auf Vorposten. Ich kam in ein Zimmer und wie ich eintrete, eilt mir ein schönes, verlockendes Weib entgegen. Ich will sie küssen und da ich mich ihr nähern will, grinst mich ein Totenschädel an. Einen Augenblick bin ich erstarrt vor Schreck. Dann aber küsse ihn so heiß und heftig, dass mir ein Stück seines Unterkiefers zwischen den Lippen bleibt. Im selben Augenblick verwandelt sich der Tod in meine Anna.
Ein gruseliger Brief. Geschrieben hat ihn der 24-jährige Eduard Schmieder im Winter 1914. Da war er an der französischen Front. Sein Brief ist einer von unzähligen Feldpostbriefen, die Richtung Heimat gingen. Briefe, die das Leid der Soldaten und den Wahnsinn des Krieges ahnen lassen und die trotzdem nur die halbe Wahrheit erzählen. Denn man konnte nicht einfach schreiben, was man wollte.
Es sind Milliarden von Briefen geschrieben worden. Es gab ja natürlich auch immer eine Abteilung, die alle Briefe gelesen hat und geschaut hat, steht da auch das drin, was wir vom Feld aus nach Hause mitteilen wollen. Also es durfte da nichts drin stehen, was vielleicht unehrenhaft gewesen wäre.
Umgekehrt schrieben natürlich auch die Frauen ihren Männern an der Front über das Leben zu Hause. Und auch sie behielten ihren Kummer meistens für sich. Schließlich wollte man den Soldaten das Leben nicht noch schwerer machen.
Die brauchen natürlich auch immer Motivierung für den Krieg. Eigentlich wollte man ja immer nur so beruhigende Sachen schreiben, bestimmt. Aber das bringt ja auch nicht viel.
Also die Frauen durften ihre Männer nur schöne Sachen schreiben, damit sie nicht Heimweh haben oder zurückkommen, denen helfen wollen oder so.
Dabei hätten die Frauen ihren Männern jede Menge Unerfreuliches berichten können. Der Alltag wurde immer schlimmer. Nicht nur, dass die Frauen die Arbeiten der Männer übernehmen mussten, je länger der Krieg dauerte, desto knapper wurde auch all das, was man zum Leben brauchte. Essen, Kohle zum Heizen und Stoff.
Liebe Mama, nur noch 3 Wochen, dann hat Franz seine Kommunion. Und ich habe keine Ahnung, woher ich einen weißen Anzug nehmen soll. Karls Hemden musste ich bis auf 3 abgeben. Jetzt wird ja alles eingesammelt, was sie im Feld noch brauchen können. Sogar mein Brautkleid haben sie mitgenommen. Ich denke, wir müssen unseren kleinen Franz in Papier einkleiden. Oder hast du vielleicht noch ein Bettlaken für mich?
Kleidung aus Papier. Das ist kein Witz. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr Deutsche liefen in Papierklamotten durch die Straßen.
Das ist so ein Papiergemisch, das konnte man sogar waschen. Ich habe das auch mal angefasst, es fühlt sich so ein bisschen starr an, aber eigentlich ist es wie so ein modernes Gewebe. Es ist also jetzt nicht Zeitungspapier, sondern es ist schon auch sehr widerstandsfähig.
Aber die fehlende Festkleidung ist nicht das Einzige, was Franz Mutter plagt. Was in Gottes Namen soll sie den Kommunionsgästen zum Essen anbieten?
Ich habe wirklich alle meine Kochbücher gewälzt. Aber ich weiß mir keinen Rat mehr. Überall lese ich, braten Sie das Gemüse mit etwas Fett oder Butter an. Die machen mir Spaß. Woher soll ich Butter nehmen? Ich kann mich kaum noch daran erinnern, wie sie schmeckt. Alles, was ich auftreiben kann, sind Kartoffeln, etwas Brot und Rüben. Es ist eine schreckliche Zeit. Nicht wahr, liebe Mama? Aber wir dürfen nicht jammern. Vermutlich werde ich ein delikates Menü zaubern. Zuerst eine Wassersuppe, dann Bucheckerngrütze, und als Höhepunkt einen schönen, fetten Luftbraten. Wenn nur Karl dabei sein könnte. Ich habe schon 10 Tage keine Nachricht von ihm. Es küsst dich deine Tochter Sophie.
Ab 1915 gab es Brot und Mehl nur noch auf Ration, das heißt in zugeteilten Mengen. Später galt das auch für Kartoffeln, Gemüse, Obst und Fette.
Es gab da irgendwann ein Rezept mit Kartoffelschalen, das dann mit, also Kartoffelschalen in einen Topf tun und das mit warmem Wasser erwärmen und dann essen. Und wenn zum Beispiel ein Pferd auf der Straße gestorben war, dann sind einfach alle Hausbewohner vor die Tür gerannt und haben das Fleisch des Pferdes abgerissen, um ein bisschen zu ergattern, um sich zu ernähren.
Deutschland hungert. Die Menschen werden immer magerer. Krankheiten greifen um sich. An den Schulen und Rathäusern werden jetzt immer mehr Aushänge angeklebt. Gesammelt wird praktisch alles, womit man noch irgendwas anfangen kann.
Gebt eure Fahrradreifen für die Kriegsproduktion.
Wollt ihr Öl, dann sammelt Bucheckern.
Deutsche Frauen, sammelt Frauenhaar.
Sammelt Obstkerne und schickt sie durch eure Kinder in die Schule oder an die nächste Sammelstelle.
Obstkerne?
Also ich würde sagen, dass man sie nicht isst, sondern dass man sie einpflanzt.
Ja, also vielleicht haben die das auch als Munition benutzt.
Weder noch. Obstkerne enthalten eine ölige Flüssigkeit. Und weil jede Form von Öl knapp war, hat man selbst die Obstkerne noch ausgepresst. Und wozu braucht man Frauenhaar?
Vielleicht so als Fell für die Uniform, damit es wärmer wird.
Man könnte im Krieg ganz viele Sachen daraus stellen, zum Beispiel Gurte.
Seile, Stricke, irgendwelche Bänder, statt Pferdehaare halt Frauenhaare.
Ganz genau. Während die Frauen und Kinder zu Hause gegen Hunger und Krankheiten kämpfen, gerät der Krieg bei den Soldaten an der Front ins Stocken. Es wird zwar ständig gekämpft und gestorben, aber ohne militärischen Erfolg. Da kommen die deutschen Generäle 1915 auf eine fürchterliche Idee. Sie setzen Giftgas ein.
Dieses Gas roch nach nichts und es war unsichtbar. Das war es zum ersten Mal eingesetzt worden. Es kam mit dem Wind in die Schützengräben und die Soldaten wussten überhaupt nicht, was passiert, weil es verätzte sofort ihre Atemwege, ihre Nasen, die Augen fingen zu tränen an und plötzlich waren sie in der Falle in diesem Schützengraben.
In den Lazaretten quälen sich die Soldaten stundenlang, bis sie endlich der Tod erlöst. Die Ärzte sind machtlos gegen die verätzten Lungen.
Als die Deutschen dann Giftgas eingesetzt haben, war das erste mögliche Mittel dagegen, was die Kanadier erfunden haben, ein in Urin getränktes Taschentuch, was man sich vor die Nase gebunden hat.
Für viele Soldaten war all das einfach zu viel. Sie hatten ihre Freunde sterben sehen, sie hatten getötet, um zu überleben, und durch den dauernden Gefechtslärm waren sie fast taub. Manche wurden verrückt, andere stürmten einfach raus aus den Schützengräben und rannten in die Gewehrsalven der Gegner.
Einige hatten eine Krankheit, das wird Kriegszittern genannt. Das sind Männer, die ihre ganzen Gliedmaßen nicht in Kontrolle, also nicht unter Kontrolle halten können, die einfach nur zittern und zittern und zittern. Entweder bekamen sie Medikamente oder sie wurden zusammengeschrien oder sie sollten stramm stehen, sodass sie also möglichst schnell wieder fit sind. Und die konnten das teilweise gar nicht.
4 Jahre zieht sich der Krieg hin. 10 Millionen Menschen sterben an der Front, 7 Millionen an Hunger, Kälte oder Krankheiten. Allein in der Schlacht um das französische Verdun sterben 500.000 Soldaten. Bis heute gleichen die Kriegsschauplätze von damals Mondlandschaften.
Auf den Schlachtfeldern wachsen nur noch ganz, ganz wenige Gewächse, weil dieses Giftgas den Boden auf Jahrzehnte, Jahrhunderte unfruchtbar gemacht haben. Und es sind nur noch ganz widerstandsfähige Gräser, die dort wachsen.
1918 handeln die Mächtigen Europas endlich ein Friedensabkommen aus und die Welt kann aufatmen. Am 11. November 1918 ist der Krieg vorbei. Das Leid allerdings noch nicht. Die Männer, die nach Hause kommen, sind nicht dieselben, die in den Krieg gezogen sind. Manche Kinder erkennen ihre Väter kaum wieder. Viele haben Arme oder Beine verloren, andere den Verstand. Bis heute streiten Experten darüber, wer eigentlich schuld war am Ersten Weltkrieg.
Vielleicht alle, weil die waren einfach so dumm und haben sich auf einen Krieg eingelassen.
Die haben sich einfach gar nicht verständigt. Die haben einfach jeder gesagt, okay, ich mach mit, aber haben das gar nicht so untereinander geklärt, was da eigentlich läuft.
Sie hätten das eigentlich alles verhindern können, wenn sie nicht so machtsüchtig gewesen wären.
Tatsächlich hat Deutschland damals die Alleinschuld bekommen. Statt eines glorreichen Sieges hatte das Land alles verloren. Seine jungen Männer, große Teile des eigenen Territoriums und den Kaiser. Der musste abdanken und aus dem Kaiserreich wurde eine Republik. Und trotzdem, als hätten die Generäle nichts gelernt aus all dem Leid, schickten sie nur 21 Jahre später schon wieder junge Männer in den Krieg.